Ihr seht jetzt Dienstmittel unterschiedlicher Geistesgaben. Das wird unser Thema heute sein und wahrscheinlich auch nächste Woche. Und wenn ich zu viel über Medaillen rede, dann vielleicht nächsten Sonntag. Was sind Geistesgaben? Wir haben vor 2 Wochen begonnen, ein bisschen darüber zu sprechen. Das sind von Gott gegebene. Okay, da wissen wir die Quelle und wie wir sie bekommen. Die Quelle ist Gott. Die Art, wie wir sie bekommen, ist nicht durch eigene Leistung, sondern die sind uns geschenkt. Das sind Fähigkeiten, nicht natürliche Fähigkeiten, sondern von Gott gegebene. Ich meine, natürlich sind die natürlichen Fähigkeiten auch von Gott. Aber wie wir sehen werden, unterscheiden sich die Geistesgaben von den natürlichen Fähigkeiten. Wozu? Die sind für den Dienst. Ja, den Dienst an wen? In erster Linie an den Leib Christi. Es sind Gaben, die Gott seinen Kindern gegeben hat, womit sie seinen Leib stärken, erbauen. Und in 1. Korinther 14 sehen wir, dass der Grund, warum zum Beispiel die Gabe der Zungen in der Gemeinde nicht erwünscht war, weil es niemanden außer dem, der geredet hat, erbaut hat. Paulus sagte, nein, wenn niemand versteht, dann wird er nicht erbaut. Derjenige, der betet, übrigens das Reden in Zungen ist, nach dem ersten Vers in 1. Korinther 14, beten. Das sieht man nicht in allen deutschen Übersetzungen, aber die griechische Formulierung ist gleichbleibend in den ersten einigen Versen in 1. Korinther 14. Er betet schon, sein Geist betet schon, aber sein Verstand ist nicht erbaut und die anderen auch nicht. Es sei denn, jemand hätte ja auf übernatürliche Weise übersetzt. Nun lesen wir unseren Text und der befindet sich in Römer 12. Römer Kapitel 12. Wir sind übrigens für die Leute, die heute zu Gast da sind, in einer Serie zum Römerbrief und wir sind jetzt in der zweiten Hälfte. Hälfte, also mathematisch gesehen nicht, sagen wir in dem zweiten von 2 Teilen. Die ersten 11 Kapitel haben mit dem Erlangen der Gerechtigkeit aus Gott. Und die Kapitel 12 bis 16 befassen sich mit dem Gelebten, der ausgelebten Gerechtigkeit Gottes. In dem sogenannten praktischen Teil. Wobei ich nicht sagen will, dass die Lehre, die Doktrin nicht praktisch wäre. Wir lesen heute, ich fange an bei Vers 3, aber unser Text wird mit Vers 6 anfangen. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist. Paulus räumt ein, selbst seine Begabung ist eine Gnade. Ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei. Also er sollte nicht glauben, dass er irgendwie ein Solist in der Gemeinde ist, dass er ein Einzelspieler ist. Er soll auf Bescheidenheit bedacht sein, wie Gott jedem einzelnen Gläubigen, das Maß, okay, nicht über die Maßen, aber jeder bekommt ein Maß des Glaubens zugeteilt. Ich lese das jetzt noch einmal, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Und in diesem Teil wird man immer wieder sehen, untereinander oder einander. Diese Verse befassen sich mit unserem Verhältnis einander gegenüber. Später geht es ja um die anderen, aber also außerhalb der Gemeinde. Vers 6, jetzt habt ihr den Text vor euch, wie schon seit Minuten. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Und jetzt listet er 7 Gnadengaben auf. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tu es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Da seht ihr einige Worte in Klammern. Sie sollen, meinen die Übersetzer, uns zum Verständnis helfen. Aber ich fange wieder an bei Vers 6 und lasse das in den Klammern aus. Nicht, weil es eurem Verständnis helfen wird, aber damit ihr es mal hört, ein bisschen Rohdaten. Okay. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, hatten wir schon. Gemäß der uns verliehenen Gnade, wenn wir Weissagung haben, in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, im Dienen. Wer lehrt, in der Lehre. Wer ermahnt, in der Ermahnung. Wer gibt und so weiter. Dann weicht er ein bisschen von seiner Muster ab. In Einfalt, wer vorsteht, tut es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Nun, es wäre ein Unding, diese alle heute auszulegen, zumindest für mich. Für ein anderer wäre es vielleicht kein Unding. Aber ich möchte auch mit euch nicht nur den Text auslegen, sondern wieder einmal zu euch thematisch sprechen. Wie ich schon gesagt habe, kann man talentiert sein und doch weniger begabt. Also sagen wir, ein Mensch ist sehr talentiert in der Welt und er ist kein Christ, dann ist er nicht begabt. Wir würden sagen, er ist ein sehr begabter Musiker oder ein sehr begabter Redner oder was auch immer. Aber talentiert ist nicht gleich begabt im Sinne, wie ich euch erklärt habe, Fähigkeiten, die Gott seinen Kindern gibt zur Erbauung des Leibes. Und ich kann nicht sagen, ob ein sehr Begabter vor der Bekehrung ein sehr Begabter nach der Bekehrung ist, denn die Gaben, die Gott einem gibt, unterscheiden sich manchmal von den natürlichen Begabungen, die einem in die Krippe mitgelegt wird, in die Wiege, sagt man. Okay? Und ich werde darüber noch anderes sagen. Aber Gott gibt uns Gaben, die manchmal sich von den Talenten, die wir haben, unterscheiden, damit wir uns auf ihn verlassen müssen. Damit wir gleich an unsere Grenzen kommen und uns sehr auf ihn verlassen müssen. Aber dann möchte ich auch erwähnen, dass eine Begabung nicht in jedem Fall gleich ein Amt der Gemeinde ist. Zum Beispiel haben wir kein Amt der Gemeinde, das heißt Erbarmen. Wir haben Diakonen oder werden sie haben, und Diakonie ist eine Gabe und auch ein Amt in der Gemeinde. Philipper 1,1 redet von den Ältesten und Diakonen. Nicht jeder, der dient, ist gleich amtlicher Diakon. Hoffentlich sind alle Diakonen der Gemeinde begabte Diener. Und nur weil jemand begabt ist, also bei seiner Bekehrung hat er eine Begabung oder Begabungen bekommen von Gott, aber was seit seiner Bekehrung in seinem Leben passiert ist, kann unterschiedlich sein. Nicht alle sind gleichbleibend Feuer und Flamme für den Herrn. Natürlich, wenn man keine Früchte trägt, müsste man sein Heil hinterfragen. Aber nur weil jemand begabt ist, bedeutet nicht, dass er in seinem Leben oder in seinem Dienst die Billigung Gottes hat. Gott will nicht sagen, hey, du bist begabt, deshalb ist alles, was du tust, richtig. Manchmal sagen wir, oh, er ist sehr begabt. Wow, was für ein fesselnder Redner und so weiter. Und dann stellen wir unseren Verstand an der Garderobe ab und billigen alles, was dieser, den wir verehren, tut und meinen, weil er so begabt ist, müsste Gott mit allem, was er tut und sagt, im Einklang stehen. Das ist nicht der Fall. Und auch er möge in seinem Verhältnis zu Gott nicht auf der Höhe sein. Ein Mensch, ich in diesem Fall, könnte diese Botschaft halten, ohne dass ich mit Gott im Einklang stehe, ohne dass mein Verhältnis zu Gott auf der Höhe ist. Wenn ich nicht gebetet habe, wenn ich nicht im Wort war, wenn ich meiner Frau hässlich war, ich schaue sie in die Augen, denn diesen Sonntag klappt alles, gell? Aber, nein, ich sag nur weil man begabt ist, bedeutet das nicht, dass er in seinem Leben geistlich auf der Höhe ist. Und manchmal werden wir von uns selbst enttäuscht und manchmal werden wir auch von anderen enttäuscht. Begabung ist nicht gleich geistlich sein, aber, wie heißt es, die Berufung und die Begabungen Gottes sind unbereulich. Also Gott nimmt sein Heil nicht zurück, wenn er jemandem sein Heil gibt. Dann nimmt er das nicht zurück. Und die Begabung auch. Der gibt, der schenkt. Was du damit machst, ist eine andere Sache. Aber er nimmt sie nicht, ja, so zumindest nicht vor der Rechenschaft zurück. Wenn du vor ihm stehst, will er sie wieder haben. Mit Zinsen. Er will ja, dass die sich vermehrt haben. Dass es mehr geworden ist. Und ja, ich glaube nicht, dass ich das erreiche heute, aber ich habe ein bisschen nachgerechnet. Ich habe vor 2 Wochen von William Borden gesprochen, der $70,000 verschenkt hat während seines Studiums an Princeton, glaube ich, war das. Also, das hat sich mittlerweile vermehrt. Aber ich will ja nächste Woche etwas zu sagen haben. Also sage ich nicht, wie viel das war. Auch Georg Müller hat 260.000 Pfund verschenkt. Wie viel das ist, ich weiß es, aber ich sag's euch jetzt nicht. Okay, also das sind ein paar Gedanken dazu. Und ich möchte dann auch vielleicht das nächste, ich hätte es in dieser Liste als Unterpunkt betonen können, aber ich habe es zu einem Hauptpunkt gemacht. Wie erkennt man, was man für Gaben hat? Weil diese Stelle da steht, nehme ich mir die Zeit dafür und lese 1. Korinther 12 vor, nicht in voller Länge. 1. Korinther 12 ab Vers 7. Jedem, merkt, manche sagen, oh, ich kenne Christen, ich weiß, ich war im Bibelstudium und ich weiß, dieser silberhaarige, sonst sehr interessante Professor sagte, nicht jeder Christ würde eine Begabung haben. Er würde welche kennen, die gar keine hatten. Tut mir leid, aber die Bibel sagt, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heiligungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, kommt in unserer Stelle heute vor, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und das hatten wir wie gesagt, vor 2 Wochen, glaube ich, war das. Nee, vor 3. Denn letztes Mal weiß ich, dass ich zu 1. Timotheus 3, Vers 6 gepredigt habe. Und vergangenen Sonntag war ich nicht da. Okay, ja. In meiner Jugend, in meiner Kindheit, aber verstärkt in meinen Teenagerjahren und als ich junger Erwachsene wurde, in den 20er Jahren, also in meinen, nicht 1920 oder so, war mir ein Anliegen zu wissen, was will der Herr, dass ich tue, dass ich für ihn tue. Und da habe ich viel gebetet darüber. Vielleicht machte ich mir schon Sorgen, ein Koreaner, ein Mann Gottes, sagte mir, Brad, ruhig, immer mit der Ruhe. Hat er nicht auf Deutsch gesagt, aber weißt du brauchst ja nur den nächsten Schritt zu nehmen. Nimm heute den nächsten Schritt. Nimm übermorgen den nächsten und dann kommst du schon am richtigen Ziel aus. Aber gebetet. Es war auch im Gebet, dass der Herr mich auch berufen hat. Ich weiß noch, wie ich auf Knien gebetet habe, in dem einen Fall, dann sitzend in einem Hörsaal, in dem anderen Fall, und dann im Stehen, in einem anderen Fall. Ich weiß ganz genau, wo ich war. Könnt ihr euch zurück an diese Stätten zurücknehmen, sofern die Gebäude noch stehen. Im dritten Fall steht das Gebäude nicht mehr. Aber hast du gebetet, dass Gott es dir klar macht? Gott ist ein Gott, der aufrichtige Gebete erhört. Und wenn es dir ein Anliegen ist, dann wird er gerne dieses Gebet, dieses Anliegen erhören. Wenn du das tun willst, was er will, dann will er das dir gerne zeigen. Wenn du es nicht tun willst, warum sollte er dir das zeigen? Hast du gebetet, dass Gott es dir klar macht? Ich vergesse jetzt, was in Apostelgeschichte 9, Vers 6 steht. Natürlich. Saulus, der Paulus wurde. Seine erste Frage war, wer bist du, Herr? Und seine zweite Frage, wenn ich nicht daneben liege, war, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist ja schön. Also, wenn du den Herrn erkennst, dann soll es dir ein Anliegen sein. Er ist Herr. Also, wenn er Herr ist, darf er dann bestimmen. Hast du gebetet? Dann wird er dir klar machen durch sein Wort. Er gebraucht immer wieder sein Wort. Nun, seid vorsichtig. Ich wollte die Stelle nachschlagen, aber in der deutschen Sprache würde das sowieso wenig Sinn machen. Auf Englisch gibt es einen Vers, das heißt, mark the perfect man. Das heißt, gib Acht auf den Vollkommenen. Aber Markus, gekürzt Mark, also stellen wir vor, ein Mädchen will wissen, Herr, wen soll ich heiraten? Und schlägt die Psalmen auf und sieh da, Mark, den Perfect Man. Aber so würde ich nicht sagen, ich meine, die armen anderen, die nicht Mark heißen. Aber was ist, wenn Mark aber kein Gläubiger ist und du bist gläubig? Dann kommen andere Verse zu tragen. 2. Korinther 5, 17, glaube ich. Also geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Das ist nicht 5, 17, sorry. Aber also, wir sagen am Mittwochabend, eine Witwe darf heiraten, wen sie will, aber im Herrn soll es geschehen. Wenn er nicht im Herrn ist, dann dürfte sie ihn nicht heiraten, wenn sie gläubig ist. Wir hatten eine Frau, mit der wir gesprochen haben, und als meine Frau mit ihr gesprochen hat darüber, dass es vielleicht nicht ratsam wäre, sie würde einen Ungläubigen heiraten, aber dann wollte sie ihr helfen, also sie wollte feststellen, bist du denn gläubig? Dann stellte sich heraus, sie würde nicht gläubig sein. Wisst ihr, die Frau hat sich gefreut, denn das heißt, Falls sie nicht gläubig war, dürfte sie den anderen heiraten. Sie hat sich gefreut, dass sie kein Kind Gottes war, weil dann würde sie nicht ungehorsam sein, wenn sie einen Ungläubigen heiratet. So eine verkehrte Welt. Durch sein Wort. Der Herr wird euch helfen, seinen Willen zu erkennen. Wie oft hat er das in unserem Leben schon gemacht? Und ja, es geht jetzt nicht um heiraten so sehr, sondern Gott wird dir ein Anliegen geben für gewisse Dienste. Manche Verse werden dich ansprechen. Nun, in der Neo-Orthodoxie, in einem Glaubenssystem, das nennt man Neo-Orthodoxie, ist aber keine Orthodoxie, das heißt, es ist nicht der Bibel treu, aber da sagen die Menschen, Gott spricht zu Menschen unterschiedlich durch sein Wort. Was dich anspricht, ist Gottes Wort für dich. Was mich anspricht, ist Gottes Wort für mich. Aber was dich anspricht, ist vielleicht nicht Gottes Wort für mich. Was ich damit sagen will, ist, sie streiten ab, dass Gottes Wort autoritativ ist. Aber Gott gebraucht sein Wort auch mit unterschiedlicher Stärke. Zum Beispiel, wenn ich in 1. Timotheus, Kapitel 5 lese, würde ich nicht vielleicht so angesprochen werden von der ersten Hälfte. Es geht ja um die Witwen und ob sie die Füße der Geschwister gewaschen hat und so weiter, ob sie für die Unterstützung der Gemeinde in Frage kommen würde. Vielmehr aber würde ich durch die zweite Hälfte angesprochen werden. Da geht es darum, wie ein Ältester sich verhält. Natürlich bekomme ich Segen aus der ersten Hälfte, aber da finde ich nicht unbedingt mein Lebensvers. Übrigens auch nicht in der zweiten Hälfte von 1. Timotheus 5. Durch sein Wort. Hey, wie willst du Gottes Willen erkennen, wenn du nicht in seinem Wort bist? Meinst du, dass er dann irgendwie den Himmel aufreißen wird und hörbar zu dir spricht? Oder wie einer, den ich gestern in YouTube gesehen habe, Katholik, Schauspieler, er sagte, Gott, wenn du willst, dass ich diese Rolle übernehme, dann gib mir ein Zeichen. Er war in einer katholischen Kirche und gerade zu der Zeit hat es einen Akkord bei der Orgel gegeben. Dumm, 5 Sekunden lang. Danke, Herr. Und er hat die Rolle angenommen. Eine Rolle, die vielleicht manche in Verwirrung bringt. Eine Rolle, die nicht immer im Einklang steht mit Gottes Wort. Aber, im Moment einmal, sei im Wort, lass der Herr zu dir so sprechen. Und dann höre auf Menschen, die geistlich denken, die auch Menschen des Wortes sind. Es gibt Kraft, es gibt Sicherheit in einer Vielzahl von Ratgebern, sofern das Menschen Gottes sind, die auch auf Gott hörig sind und schon länger mit ihm Erfahrungen machen und auch dich gut kennen. Man muss manchmal die Wahrheit in Liebe sagen, aber die Wahrheit ist nicht immer angenehm. Also würde ein älterer Geschwister, ein Mann Gottes dir vielleicht sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott wirklich will, dass du diesen Dienst machst. Das sollst du auf jeden Fall in Betracht ziehen. Nun, ich sage euch ehrlich und vielleicht würdet ihr ihm auch recht geben, aber ich hatte gerungen, monatelang, vielleicht jahrelang, und ein Mann Gottes hatte mir gesagt, Brad, du sollst ja dein Musikstudium unterbrechen und Theologie studieren, die Bibel studieren. Als ich dann vor der Gemeinde gesagt habe, und das war an dem Tag, am Nachmittag habe ich ein Konzert 70 Minuten lang am Klavier gespielt, und im Abendgottesdienst habe ich ihnen gesagt, wenn ich aber an die Uni zurückkehre, werde ich nicht mehr Klavier studieren. sondern ich glaube, der Herr möchte, dass ich mich ausbilden lasse im Dienst am Wort. Und ein, den ich respektiere, kam zu mir dann gleich nach dem Gottesdienst und sagte, Brad, ich glaube, du machst einen großen Fehler. Gott hat dir diese Begabung nicht gegeben, damit du sie einfach wegschmeißt. Vielleicht wollte er auch sagen, er hält mich nicht für einen geeigneten Prediger, aber das hat er nicht gesagt. Aber der Herr hatte mir schon die Gewissheit gegeben und wie gesagt, manchmal beruft Gott einen in einen Dienst, wo man sich nicht wohl fühlt, wo man nicht unbedingt sehr begabt ist, damit seine Kraft dann zum Tragen kommt. Aber damit will ich nicht sagen, dass es nicht weise wäre, auf den Rat der Eltern zum Beispiel zu hören. Vielleicht sogar, wenn die Eltern nicht gläubig sind. Ich weiß. Psalm 1. Wohl dem, der nicht im Rat läuft, der Ungläubigen. Aber deine Eltern kennen dich und können vielleicht etwas erkennen in dir. Zumindest respektiere die Eltern, ehrt sie. Aber viel mehr ist die Meinung wert der Gläubigen in der Gemeinde. Es hat sogar Gemeinden gegeben, die darauf bestanden, dass Menschen ihnen am Wort dienten, obwohl sie nicht dazu zu haben waren vorher. Ich wollte Criswell sagen, aber ich glaube, es war sein Vorgänger an der ersten Baptistengemeinde in Dallas, Texas. Er war angehender Rechtsanwalt, aber die Gemeinde bestand darauf, dass er ihr Pastor wurde. Und man hat ihm gesagt, hey, heute Abend wird ein neuer Pastor eingestellt in unsere Gemeinde. Oh, davon wusste er nichts. Und er erscheint dann in der Gemeinde, alle waren schon anwesend und sie haben ihn dann darüber informiert, ja, du bist der. Und er sagte, nein, nein. Und er wollte aus der Gemeinde, sie haben ihn daran verhindert. Und er wurde dann, ich glaube, 50 Jahre lang ein segenreicher Pastor dieser Gemeinde. Na, jetzt könnt ihr recherchieren und seinen Namen feststellen und wie lange er wirklich in der Gemeinde war. Aber Timotheus kam mit der Empfehlung der Gemeinde. Und sie haben seine Begabung und seine Fähigkeiten und seine Ehrlichkeit und seinen Charakter erkannt. Und sie sagten Paulus von ihm, und natürlich war Paulus einer, der immer auf der Suche war nach treuen Menschen, 2. Timotheus 2, Vers 2, die imstande sein würden, andere auch zu unterrichten später. Wenn du begabt bist, wird darauf Segen sein. Man könnte fast sagen, also wie heißt es, es regnet, Gott segnet. Wenn Gott segnet, dann regnet es. Die Fruchtbarkeit eines Dienstes ist unterschiedlich. Und manchmal gibt es treue Männer Gottes, die leider wenig Frucht sehen, weil Gottes Berufung für sie in ihrem Leben, es war ein Dienst des Gerichtes. Sie haben getreu Gottes Wort weitergegeben, obwohl es keine scheinbaren Früchte oder wenige gegeben hat. Aber wenn Gott segnet, dann könnte man vielleicht folgern, Gott hat eine gewisse Begabung gegeben. Und bei der Musik ist es so. Also ich bin Musiker, also ich nehme immer wieder Bezug darauf. Aber ein Mensch kann ein guter Musiker sein, ohne dass die Herzen dadurch gesegnet werden. Ein Mensch kann weniger begabt sein, obwohl er fleißig ist, weniger begabt, und doch spricht Gott durch seine Musik oder ihre Musik. Und es gab einen Prediger, der war sogar Kapell, also ich vergesse, wie man das nennt, aber so Prediger für den König in England. Aber er hörte gerne Bunyan beim Predigen. Bunyan war ein Kesselflicker. Bunyan war nicht sehr gebildet, obwohl er reihenweise Bücher geschrieben hat. Also unintelligent war er nicht. Aber er war ein sehr an der Erde gebundener Mensch. Er war ein sehr praktischer, Und dieser Hofprediger hörte gerne den Kesselflicker zu. Und der König fragte, ja was, gehst du dann ihn hören? Er sagte, ich würde meine ganze Belehrbarkeit, Gelehrsamkeit aufgeben, wenn ich nur so predigen könnte wie dieser Kesselflicker. Und Moody, man hat seinen Namen gehört so in den 1880er Jahren vielleicht war es. Wenn man seine Botschaften liest, waren sie nicht sehr gelehrt, gelehrsam. Er hat manchmal Punkte weggelassen. Er sagte Punkt 5 und dann Punkt 7 und hat vergessen Punkt 6 zu sagen. Also er war ein Mensch wie ich, aber andersherum nicht. Aber wie hat Gott ihn gebraucht? 100.000, wenn nicht Millionen Menschen haben zum Glauben an Jesus Christus gefunden durch seinen einfachen Dienst. Also Gott macht den Unterschied aus, seine Begabung. Wir wollen nicht so sein wie die Abtrünnigen in Judas, in dem Judasbrief. Das sind Wolken ohne Wasser. In den Sprüchen heißt es, ein Mensch, der sich herausgibt, begabt zu sein, obwohl er es nicht ist, ist wie eine Wolke ohne Regen. Und diese Worte können einen sehr ernüchternd sein. Dann beten wir immer, Herr, bitte. Es geht ja nicht um Schönheit der Worte. Es geht ja nicht um, ich meine, natürlich bereitet man sich auf eine Botschaft vor. Aber letzten Endes, wenn du nicht deinen Segen ausgießt, dann ist es alles umsonst. Dann ist es schlimmer als nur eine Verletzung. Es tötet. Der Dienst ohne Gottes Segen ist tödlich, nicht nur schädlich. Es gibt so etwas wie einen inneren Trieb. Und das ist der letzte in dieser Reihe von Anmerkungen. Denn manche sind von sich überzeugt, aber überzeugen die anderen nicht. Ich weiß, wenn ich hier stehe, dass ich das Risiko eingehe, mich selbst zu beschuldigen. Aber andererseits, tut Gott ein Verlangen in das Herz, in die Seele hineingeben und man kann nicht schweigen. Ich sage euch, was für mich sehr, sehr schwierig war und wo ich vielleicht nicht die richtige Antwort gegeben habe. Vor der Einsetzung in den missionarischen Dienst, Kevin und ich wurden dann, ich glaube er an der Woche davor, ich dann an der Woche danach, aber wir wurden dann in demselben Gottesdienst, also Anfang März 1992, von der Gemeinde in den Dienst gesetzt, so ähnlich wie Apostelgeschichte 13. Und bei der Ausfragung über unsere Lehre hat man mich gefragt, und wie ist, wenn wir dich nicht genehmigen? Also was würdest du tun, wenn wir dir sagen würden, nein, wir halten dich nicht für geeignet? Ich habe gesagt, ich müsste gehen. Das war die falsche Antwort. Eigentlich hätte ich mich unterordnen müssen. Aber ich konnte es mir nicht vorstellen. Gott hatte mir so ein Anliegen gegeben. Er hatte mir Klarheit darüber gegeben. Nicht nur Predigen, nicht nur Weltmission, nicht nur Deutschland, Gemeindegründung und so weiter. Gott hatte mir Schritt für Schritt gezeigt, was er wollte, dass ich tue. Nach meinem Verständnis, wenn die Gemeinde dann sagen würde, nein, was würde ich tun? Ich würde sterben an Traurigkeit, habe ich gedacht. Es gibt schon einen inneren Trieb. Aber ich glaube, wenn dieser innere Trieb von Gott ist, wird er auch von der Gemeinde bestätigt werden. Da müssen wir schon ein Gleichgewicht finden. Wenn die Gemeinde sagt nein und du sagst ja, warte kurz. Und wenn die Gemeinde dann sagt ja und du sagst nein, sollst du vielleicht zurück zum Herrn ins Gebet gehen. Hoffentlich wirst du und der Geist und die Gemeinde alle ja sagen. Es schien der Gemeinde gut und dem Geist. Es schien dem Geist und uns gut. Okay, ich glaube, ich lasse es dabei. Nun überlegen wir uns. Gott hat uns Gaben gegeben und sie sind unterschiedlich. Ist es dir ein Anliegen zu wissen, wie der Herr dich einsetzen möchte zum Segen der Gemeinde? Wenn es dir ein Anliegen ist, dann bete darüber. Höre auf Gottes Wort. Höre auf die Geschwister. Höre auf die innere Stimme. Und ich will nicht sagen, dein Herz so sehr, sondern Gottes Geist in deinem Herzen. Und ja, lebe gehorsam, denn Sünde in unserem Leben kann unser Blick verwirren. Wenn wir einerseits Sünde in unserem Leben dulden würden und andererseits feststellen wollen, wie Gott uns gebrauchen will, das reimt sich nicht zueinander. Wenn du wirklich wissen willst, wie Gott dich einsetzt, dann sollte das auch in deinem praktischen Leben zum Tragen kommen. Aber ich glaube, Gott möchte, dass diese Gemeinde immer stärker wird durch die Begabungen, die er hineingelegt hat in die Mitglieder der Gemeinde. Gott hat etwas Besonderes für dich. Wir sind nicht alle also wie diese Plätzchen, Stempel oder was auch immer ausgeschnitten. Wir gleichen einander nicht in allen Hinsichten. Wir sind unterschiedlich und ergänzen einander und tragen zum Wohl der Gesamtheit an oder bei. Und Gott möchte dich gebrauchen. Und das heißt nicht, dass du dann als Redner auftreten musst. Viele Gaben haben nicht mit dem Reden direkt zu tun, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Aber gut, das heben wir auf ein anderes Mal auf. Lasst uns Gott danken für seine Weisheit und bitten, dass wir auch erkennen, was er Gutes für diese Gemeinde und für sein Leib in der Welt tun möchte.